Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Fall Bushido gegen Arafat Abu-Chaka gab es heute einen Plot-Twist, also den hätten wir für eine Serie nicht besser schreiben können. Bushidos Ex-Manager wurde einfach freigesprochen, weil Bushido hat bei seinen Vorwürfen vielleicht einfach
zu dick aufgetragen oder hat sogar gelogen. Die Sachen sind einfach nicht passiert,
sagt Ulf Morling, der für uns heute vor Gericht dabei war. Was an Bushidos Vorwürfen und dem ganzen Fall dran war, hört ihr gleich von ihm. Und
das Land, in dem für immer Frühling ist.
Vielleicht ist euch der Song hier schon in Reels oder auf TikTok begegnet. Ist zu so einem inoffiziellen Protest-Soundtrack bei den Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD geworden. Wie ist das passiert? Quasi über Nacht. Auch das ist heute Thema bei uns. Ich bin Marcel Bohn und wir haben Montag, den 5. Februar. Guten Start euch in die Woche.
Deutschlandfunk Nova.
Wir müssen mal für 10 Sekunden hier einen ganz anderen Sound einschlagen.
Sie stimmen, der Engel, sie singen im Chor ihre Seelen. Sie stiegen zum Himmel empor und erzählen Geschichten vom Teufel vor Ort. Wie ein Junge aus Leichtsinn fast alles verlor. Denn es gab Zeiten, da folgte er Mephisto wie blind. Hörte die Lügen immer wieder wie das Flüstern im Wind.
Mephisto ist das von Bushido und in dem Song vergleicht er seinen Ex-Manager und Best Friend Arafat Abu-Chaka einfach mit dem Teufel. Es kam nach ihrer Trennung 2017 raus. Und seitdem sehen sich die beiden eigentlich nur noch vor Gericht. Unter anderem, weil er Bushido wegen Millionenbeträgen erpresst haben soll. Bis heute waren sie da vor Gericht, weil da kam das Urteil. Freispruch für Arafat, Abu-Chaka und Co. Uwe Morling war für uns heute da vor Gericht. Gab es da jetzt viele überraschte Gesichter auch zu dem Urteil? Und warum überhaupt Freispruch?
Naja, nach 3,5 Jahren denkt man natürlich, dass genau das kommt, was die Staatsanwaltschaft unter Umständen angeklagt hat. Vor allen Dingen, wenn Bushido, Anis Ferschichi, wie er ja mit bürgerlichen Namen heißt, wenn er so wirklich glaubhaft, überzeugend und entertainermäßig hier ausgesagt hat. Ja. Und er hat das sehr gut geschildert an 25 Prozesstagen, wie er von Arafat Abu-Chaka in die Mangel genommen wurde, dass er bloß nicht ihn, den Geschäftspartner, verlässt.
Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat 4 Jahre gefordert. Wenn die sagen, er ist von den Hauptvorwürfen freigesprochen, welche waren das und vor allem, was gibt es da noch für Vorwürfe?
Arafat Abu-Chaka wollte angeblich Millionen von Bushido haben, wenn er denn weg will von ihm und aus der Geschäftsbeziehung. Er wollte von den Immobilien, die sie gemeinsam besitzen, etwas haben. Er wollte 15 Jahre noch weiter Geld haben von aller Musik, die Bushido verkauft, auch von Leuten, die er selbst betreut, die er selbst produziert. Er wollte dann eben auch das durchsetzen, hat dann Bushido angeblich in sein Büro eingeschlossen, 2 seiner Brüder, 3 sind insgesamt von denen mit angeklagt, von Herrn Abu-Chaka, die waren mit dabei und das Büro wurde abgeschlossen, es wurde eine Plastikflasche nach ihm geworfen, ein Stuhl nach ihm geworfen, er wurde leicht verletzt, sagte er, und das musste sich hier herausstellen. Das ist eigentlich der Hauptvorwurf gewesen und der ist eben überhaupt nicht erwiesen, sagt das Gericht heute im Urteil.
Also da haben die in 3,5 Jahren einfach nicht genug dazu rausgefunden, genug andere Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ist so passiert oder wie?
Naja, sie hatten schon Leute, die was gesagt haben. Es gibt einerseits Audios, die von dem Tonband aufgenommen wurden, beziehungsweise von dem Handy von Arafat Abu-Chaka, der die aufgenommen, auch vorgelegt im Gericht. Es wurde dann geguckt, ob das wirklich echt ist, was er aufgenommen hatte. Und da sind aber keine Töne, wo irgendwelche Geräusche sind, dass Flaschen geschlagen werden, Stühle durch die Luft geworfen werden. Und das war schon mal fraglich. Zum anderen war fraglich, dass Bushido selbst wohl den Raum nicht verlassen hat, sagt das Gericht, als er hätte gehen können mit anderen. Er blieb nämlich dort. Und wenn man so bedroht wird, wie er erzählte hier im Prozess, wie kann man dann dort einfach bleiben? Geht nicht. Und dann gibt es auch Zeugen, die sagen, das hat er mir nie erzählt, dass dort sowas geschehen ist. Mhm. Und die Anzeige bei der Polizei, dass er schließlich dorthin gegangen ist, weil er angeblich so bedroht war, das habe er eben nur gemacht, um eigentlich jetzt seine Familie anzuzeigen, sagte er, die er auch bedroht bedroht gewesen sein soll, aber dann sagte er nur was von dem, was im Büro passiert ist und nicht von seiner Frau und den vielen Kindern, die er hat, die auch angeblich bedroht würden. Und das fand das Gericht alles nicht so gut und dachte, da kann ich keine sichere Überzeugung haben. Mhm. Das kann ich nicht verurteilen.
Mhm. Jetzt war Bushido heute nicht da, aber der hat eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, sehr entertaining da auch in vielen Prozesstagen so ausgesagt. Hat er einfach ein bisschen zu dick aufgetragen?
Also das ist eine sehr nette, freundliche Umschreibung, die eigentlich auch der Richter wählte, der Vorsitzende. Aber letztlich heißt es für mich, wenn ich das interpretiere, er hat einfach zu dick aufgetragen oder hat sogar gelogen. Die Sachen sind einfach nicht passiert. Mhm. Das kann auch sein. Das ließ der Richter auch einfach offen. Einschließlich dessen Frau, Anna Maria Ferschichi, die ja auch hier im Gericht war, die auch als erste zur Polizei ging. Das hat ja nicht Bushido gemacht. Und da kann man sich schon fragen, was ist das? Ich habe die Staatsanwältin danach gefragt, die im Prozess war, seit Jahren das verfolgt, mit Bushido viel geredet hat und das wirklich heute noch überzeugend findet. Und die sagte also, ob sie jetzt dagegen in Revision geht, das weiß sie nicht so richtig. Und das heißt natürlich auch, die Urteilsbegründung war gut, selbst aus Sicht der Staatsanwaltschaft offenbar.
Mhm. Bushido war nicht da, Arafat Abou-Chaker war aber da. Was hat der jetzt da danach gesagt?
Naja, der ist ja nun einer, der es nicht unbedingt mit der Presse hat. Man muss ja auch sagen, das, was da immer auftaucht, wenn in Presseberichten leider sehr oft, das ist dieser Begriff der Clankriminalität. Und da er Abou-Chaker heißt und einige Kriminelle auch noch Abou-Chaker heißen und man aber gar nicht weiß, wie viele Mitglieder die Familie hat, sagt man, es ist ein krimineller Familienclan. Das ist natürlich überhaupt nicht redlich, überhaupt nicht gut und deswegen ist er entsprechend sauer gegenüber vielen Medien. Heute aber war er sehr offen und sagte nach dem Urteil, er freut sich, er bedankt sich bei seinen drei Verteidigern und er fühlt sich in gewisser Weise jetzt rehabilitiert. Er ist ja nur verurteilt worden zu einer kleinen Geldstrafe, weil er eben zum Beispiel mit seinem Handy mitgeschnitten hat, was er geredet hat mit Bushido. Und das ist natürlich verurteilt worden, weil es die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ist. Das ist strafbar, logisch. Und da hat er dann seine Geldstrafe von 90 Tagessätzen bekommen. Aber er ist sehr zufrieden und vielleicht bleibt alles so, aber vielleicht geht es auch weiter mit dem Prozessieren zwischen den beiden.
Gerichtsreporter Ulf Morling war für uns beim letzten Prozesstag von Bushido gegen seinen Ex-Manager Arafat Abou-Chaker. 3,5 Jahre ging das und am Ende ist jetzt ein Freispruch rausgekommen, weil, naja, Bushido vielleicht zu dick aufgetragen hat oder einfach gelogen hat.
Deutschlandfunk Nova Update.
Vor allem im Winter haben einige Angst vor ihr, stellen schon mal Kerzen bereit, wegen der Dunkelflaute. Also wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und jetzt hat sich die Bundesregierung aber geeinigt, wie sie dafür sorgen wollen, dass in Zukunft immer safe Strom aus der Steckdose kommt. Und da steht alles drin in der Kraftwerksstrategie. Die hat sich Amelie Fröhlich aus unserem Nachrichtenteam angeschaut. Amelie, wie sieht denn die jetzt aus?
Ja, also im Grundsatz geht es ja darum, die Energieversorgung in Deutschland sicher und auch zukunftsfähig umzubauen. Mhm. Für die Bundesregierung heißt das weg von den klimaschädlichen Kohlemeilern. Die will die Regierung möglichst bis 2030 abschalten. Letztes Jahr kam aber noch gut ein Viertel des hiesigen Stroms aus eben diesen Kohlekraftwerken. Und deswegen braucht es jetzt andere Lösungen. So, die Ampelregierung, die setzt jetzt in ihrer Strategie auf den Bau zusätzlicher Gaskraftwerke. Die sollen absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoffstrom erzeugen können. Mhm. Heißt, dass sie auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können. 2032 soll festgelegt werden, wann, aufgepasst, zwischen 2035 und 2038 die Anlagen vollständig umgestellt werden. Sportlich. Also man hört da schon so ein bisschen raus, ja, und es ist auch noch nicht so ganz konkret. Ja. Ne? Der Umfang, muss man auch sagen, ist nicht ganz so groß wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck ursprünglich geplant. Das wird vermutlich an den hohen Kosten liegen.
Das wollte ich gerade sagen, das klingt auch alles ein bisschen teuer. Wie wird das Ganze denn finanziert?
Ja, also die Kraftwerksbetreiber sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds Geld bekommen. bekommen, so heißt er. Das ist ein Sondertopf des Bundes. Sie sagen nämlich, ohne staatliche Unterstützung geht hier nichts. Da würden sich die Kraftwerke einfach nicht rechnen. Und wie diese Förderung genau aussehen wird, das ist im Detail noch offen. Und auch die EU-Kommission, die guckt da noch drüber, schaut sich dieses Konzept noch an und prüft, ob das wirklich auch so in Ordnung geht. Mhm. Denn schließlich handelt es sich vermutlich um Milliardensubventionen vom Staat. Die geschätzten Kosten für das Ganze sollen sich laut Koalitionskreisen in den kommenden 20 Jahren auf rund 16 Milliarden Euro belaufen.
Du hast jetzt gerade auch schon mit hier 2032, 35, 38 so Zahlen, die so weit
Zahlen
weg sind.
Zahlen um mich geschmissen.
Ja, genau. Jetzt dauert sowas in Deutschland ja bekanntermaßen auch ein bisschen länger. So. Also, aber wann soll es denn wirklich losgehen mit so auch diesem Bau der Kraftwerke?
Ja, so geplant ist wohl wirklich, dass die Verfahren dafür massiv beschleunigt werden. Der Spiegel berichtet heute, dass erste Ausschreibungen zur Förderung der neuen Kraftwerke schon in den kommenden 3 bis 4 Monaten ausgearbeitet würden. Also das wäre ja jetzt wirklich recht zügig. Ja. Ziel der Bundesregierung ist es, dass 2030 mindestens 80% des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammt. Also vor allem aus Wind- und Solaranlagen. Im Moment, nur so zum Vergleich, ist es in etwa die Hälfte. Mhm. Aber du hast es eben schon gesagt, es scheint halt nicht immer die Sonne und es weht auch nicht immer Wind. Und da kommen dann die Energieformen ins Spiel, die wetterunabhängig sind. Also wie zum Beispiel Gas- und Wasserstoffkraftwerke.
Gibt es auch schon irgendwelche Reaktionen jetzt auf diese Strategie?
Ja, also die Deutsche Umwelthilfe, die sieht die Pläne der Regierung kritisch. Es seien noch viele Fragen offen. Der Fokus liege auf dem Neubau klimaschädlicher Gaskraftwerke, so sagt es die Umwelthilfe. Die Umrüstungspläne auf teuren Wasserstoff, die sind ihr einfach bisher zu schwammig. Mhm. Die Reaktionen aus der Wirtschaft dagegen, die sind wesentlich positiver. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft lobt die Einigung, genauso wie der verstaatlichte Energiekonzern Uniper. Uniper hat, wie auch die Versorger RWE oder EnBW, seit Monaten immer wieder Klarheit über die Rahmenbedingungen für den Bau neuer Kraftwerke gefordert. Die Energieunternehmen haben davor nämlich gewarnt, dass die Werke sonst einfach nicht rechtzeitig einsatzbereit sein könnten. Mhm. Und sie fordern deswegen jetzt auch schnell einen ganz konkreten Gesetzesvorschlag.
Der erste Schritt dafür ist jetzt schon gemacht mit der Kraftwerksstrategie von der Bundesregierung. Da steht drin, dass als zum Bau neuer wasserstofffähiger Gaskraftwerke in Deutschland so gebraucht wird. Darauf haben die sich geeinigt, hat uns Amelie Fröhlich aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam gerade zusammengefasst, damit ihr euch da nicht selber durchplagen müsst durch diese ganzen Dokumente.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Augsburg, Berlin, Bremen, Deggendorf, Freiburg, Frankfurt, Hannover, Homburg, Kassel, Ludwigshafen, Mainz, Stuttgart, Oldenburg, Peine, Velbert, Würzburg und ich könnte ewig so weitermachen. Über 500.000 Menschen waren wohl übers Wochenende wieder bei den Demos gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD. Immer ausgestattet mit Plakaten, mit tollen Sprüchen drauf, Parolen und Songs. Ja, zum Beispiel Für immer Frühling von Sophie. Das Lied ist ja quasi über Nacht auf so dem Demo-Soundtrack gelandet. Wie ist das passiert? Also wie entsteht eigentlich überhaupt so ein Protestsong, dass jetzt genau der Song da über auf den ganzen Demos läuft? Erfahrt ihr jetzt von Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben.
Ich hab neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im
Anfang Januar, da hat Sophie eigentlich nur die ersten beiden Strophen rausgehauen von Für immer Frühling, bei TikTok gepostet. Also noch vor den Korrektiventhüllungen und damit auch vor den Demos gegen Rechtsextremismus. Sie wollte einen Song machen über das, was schiefläuft in der Welt und dazu, wie eine schönere Welt aussehen könnte. Was seitdem mit ihr und dem Song auf den Demos passiert, findet sie einfach nur krass, hat sie im 6.30-Podcast vom WDR gesagt.
Es gab keine wirkliche Intention. Ich habe einfach geschrieben, was ich gefühlt habe und auf einmal schickten mir Leute Bilder von ihren Demonstrationsschildern oder haben den Song über Videos von Demonstrationen gelegt. Und da wurde es mir dann erst so nach und nach klar. Also das war wie so ein Schock durch den ganzen Körper, die ersten paar Male.
Mittlerweile hat der Clip fast 4 Millionen Views bei TikTok. In den sozialen Medien, da ist es zu sowas wie einer inoffiziellen Protesthymne der Demos gegen Rechtsextremismus geworden. Bei Instagram packen die Leute das Lied auf ihre Reels und bei TikTok wurde es schon 100-mal gecovert.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist.
Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss.
Personne n'en a besoin, pour tous l'accès aux soins. alle sterben alt, denn in das Land, in dem...
Naja, also damit ein bestimmtes Lied sich gewissermaßen durchsetzt und dann zum Signifikanten wird für eine Bewegung, dass es auch aufgenommen wird, das braucht ein Momentum.
Das ist Bodo Mrozek. Er ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Autor des Buches Jugend, Pop, Kultur, eine transnationale Geschichte. Sophie hatte dieses Momentum, sagt er, eine Utopie entworfen, von einem schöneren Leben, friedvoller, ohne Hass. Und dann ploppte das Geheimtreffen in Potsdam auf. Dabei ist Für immer Frühling eigentlich kein klassisches Protestlied, findet Mrozek.
Er kommt ja eher so im Gewand eines leichten Popsongs daher, auch noch mit so ein paar chorischen Elementen im Hintergrund. Das ist aber vielleicht auch genau ein Vorteil, weil diese Bewegung, wenn man so will, die sich jetzt der AfD entgegenstellt, ist ja ganz heterogen und divers zusammengesetzt. Die kommt aus verschiedensten Altersgruppen, aus verschiedensten gesellschaftlichen Positionen und auch politischen Positionen heraus. Und darum ist er vielleicht besonders geeignet, weil das eigentlich so ein zarter, leichter Song ist, der auch was Positives hat.
Und den Sophie mittlerweile auch live performt bei den Demos, hat sie zumindest kürzlich in Mannheim gemacht. Aber nochmal zurück. Wenn es eben kein klassisches Protestlied ist und keine Lyrics hat, die auf Protesten mal eben als griffige Parole funktionieren, die alle mitgrölen können, mit klaren politischen Forderungen, was kann das Lied dann leisten?
Selbstverständlich so, dass Songs, die über soziale Medien verbreitet werden, da ja auch nochmal ganz spezifische Gruppen ansprechen können. Und ja, dass selbstverständlich auch jede Bewegung Gesichter braucht. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das viele Leute anspricht, eben auch gerade Leute aus der vielbeschworenen Mitte, was immer das jetzt auch sein soll, aber eben welche, die jetzt nicht schon per se irgendwie politisch aktiv sind.
Für immer Frühling kann also durchaus mobilisieren. Genauso wie ein Lied, was einem gerade auch häufiger bei Instagram und TikTok begegnet, wenn es um die Demos gegen Rechtsextremismus geht. Da werden auf die Melodie von Heo, spann den Wagen an, Protestslogans gesungen, wie schon in den 70ern, als das Lied zum Protestsong eines Teils der Anti-Atom-Bewegung wurde.
Und wenn sie so einfache, eingängige Melodien haben, das sind eigentlich die klassischen Lieder, die sich dazu eignen, eben von Massen auch leicht gesungen zu werden, auch von Leuten, die keine musikalische Vorbildung haben.
Also, auch wenn jetzt nicht zu erwarten ist, dass auf den nächsten Demos gegen Rechtsextremismus auf einmal alle den Refrain von Für immer Frühling singen werden, kann das Lied von Sophie zumindest was anderes bewirken, sagt Historiker Bodo Mrozek. Und zwar, indem es
Leute eben doch vielleicht dazu bewegt, sich tendenziell irgendwie kritisch zur Gesellschaft zu verhalten und Position zu beziehen. Und dann kann das auch so eine unterstützende Wirkung haben oder eben irgendeine Art von Bewusstsein am Leben halten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Fußball-Bundesliga der Männer wird offenbar ein bisschen barrierefreier. Also zumindest für die Spieler, für ein paar von denen. Der SC Freiburg und der VfB Stuttgart, die haben es am Wochenende schon mal vorgemacht. Die sind nämlich in anderen Trikotfarben als sonst aufgelaufen, weil ein Spieler des SC Freiburg, und das ist kein Witz, das meinen die ernst, eine Rot-Grün-Sehschwäche hat. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, was ist da dahinter so das Ding?
Tja, also eigentlich spielt Freiburg bei Heimspielen in roten Trikots und Stuttgart auswärts in grünen Trikots. Am Samstag gab es aber den Trikotfarbentausch. Freiburg hat in weiß gespielt und Freiburg-Trainer Christian Streich wurde darauf angesprochen, hat das sehr transparent damit begründet, dass ein Spieler seines Teams eine Rot-Grün-Schwäche hat. Und für den wäre das einfach schwierig geworden, die roten und grünen Trikots auf dem Platz auseinanderzuhalten. Und er hat auch erzählt, dass das nicht der erste Fall eines Fußballers ist, mit dem er trainiert, der mit dieser Schwäche spielt.
Ich hatte auch schon Spieler in der A-Jugend, den er kennt, aber ich sage jetzt keinen Namen, der auch schon im Freundschaftsspiel vor viele, viele Jahre zweimal im Gegner den Ball in die Füße gespielt hat. Ich habe gesagt, also jetzt geht's noch. Was spielst du heute eigentlich? Dann hat er gesagt, ich sehe es nicht richtig.
Okay, also ich wusste nicht, dass das tatsächlich so ein Problem auch dabei Spielern sein kann, aber wie sieht es bei den Fans aus?
Für die kann es auch super sein, wenn bei der Wahl der Trikotfarben diese Problematik mitgedacht wird. Markus Stahlmann vom Interessenverband der Farbsehschwachen und Farbenblinden würde sich da als Betroffener zum Beispiel auch sehr drüber freuen.
Es ist eigentlich so, dass jede Mannschaft mindestens drei Trikots hat, wovon eigentlich jedes Trikot ein helles, ein dunkles meist noch eine andere Farbe ist. Und eigentlich ist da schon geholfen, dass, so wie es ja zum Beispiel auch bei Freiburg passiert ist, in Weiß gespielt wurde gegen ein dunkles Grün, dass ein helles gegen ein dunkles Trikot spielt.
Der Verband fordert aber jetzt nicht, dass die Heimmannschaften jetzt immer auf ihre Mannschaftsfarben generell verzichten sollen oder so.
Die Farben verschwimmen dann so. Das wird quasi alles so, sieht gleich aus dann, ne? Sonst wenn das so rot-grün oder wie auch immer ist. Das weiß mir auch, dass es eben da Menschen gibt, die eben dieses Rot und Grün so miteinander vertauschen oder schlecht unterscheiden können. Was ist denn so ja physiologisch dahinter überhaupt so der Grund dafür?
Die Augenärztin Quing Chang Ippisch sagt, dass der Grund dafür schon direkt im Auge liegt.
Das menschliche Auge hat sozusagen drei verschiedene Zapfenformen, die drei verschiedene Farben erkennen. Und wenn eins oder mehrere davon gestört sind, dann ist es uns nicht möglich, Farben zu unterscheiden, die andere normale Menschen unterscheiden können. Und bei der Rot-Grün-Schwäche ist das so, dass die Patienten die Farbe Rot von Grün nicht sicher unterscheiden können. Je nachdem, wie stark die Farbintensität ist, können sie es manchmal doch. Und dann spricht man eben von einer Schwäche. Eine richtige Rot-Grün-Blindheit besteht, wenn man die Farben Rot und Grün überhaupt nicht unterscheiden kann. Aber davon sind sehr selten Patienten betroffen.
So, Hauptproblem bei dem Ganzen ist vor allem, dass die Kontraste zwischen den Farben verwischen.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass Männer davon wohl häufiger als Frauen betroffen sind.
Ja, genau. Und zwar deutlich häufiger. Ja? Also so zwischen 8-10% der Männer haben diese Schwäche. Bei Frauen ist es weniger als 1%.
Okay, kann man das irgendwie sagen, dass das mit irgendwas zusammenhängt so?
Genetik. Aha. Also verkürzt gesagt, Sehschwächen liegen häufig auf dem X-Chromosom und Frauen haben davon 2 und können das im Gegensatz zu Männern häufiger dadurch ausgleichen.
Ja, jetzt ist es ja so, dass es zwar unschön ist, nicht alle Farben unterscheiden zu können, aber es schränkt jetzt ja auch nicht so arg ein, lege ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Kann man da irgendwie sagen, wie sehr Betroffene darunter leiden?
Ist natürlich total schwierig, sowas zu generalisieren. Ja. Im Einzelfall kann das natürlich stark belasten, aber Quing Chang Ippisch sagt, insgesamt ist das wohl überschaubar.
Der Leidensdruck ist tatsächlich bei den meisten eher gering, weil sie es ja nicht anders kennen. Sie kennen es ja von der Kindheit gar nicht anders. Ich habe nur mal einen Fall gesehen, wo jemand wirklich auch Pilot werden wollte und das dann nicht konnte. Da ist natürlich schon eine extreme Einschränkung für die Berufswahl. Aber so im Alltag haben die Patienten da keinen hohen Leidensdruck.
Also beruflich kann es einschränken. Der Pilotinnenberuf ist natürlich jetzt ein Extremfall. Ja. Aber zum Beispiel auch generell, wenn man Menschen befördert, also zum Beispiel BusfahrerInnen, da gelten gewisse Voraussetzungen und man muss sich dann ärztlich bescheinigen lassen, dass die Fähigkeit der Augen, Kontraste zum Beispiel zu unterscheiden, ausreichend ist.
Okay, zum Glück ist bei der Ampel, weiß man ja, dass quasi das Rot oben ist und Grün unten. Das macht es dann auch mal ein bisschen einfacher. Aber lässt sich das irgendwie behandeln, abtrainieren oder so?
Nee, also weder eine Operation noch Medikamente noch Training können da diese Schwäche so ganz ausgleichen. Es gibt aber Hilfsmittel, zum Beispiel Brillen, die das einfallende Licht beeinflussen, was den Betroffenen dann zum Teil das leichter macht, Rot und Grün und damit auch die Kontraste zu unterscheiden. Die sind aber verhältnismäßig teuer und der Effekt ist für die Menschen mit Rot-Grün-Schwäche wohl auch nicht so krass, berichten viele, dass viele so eine Brille dann auch nicht nutzen werden.
Ja, aber wegen der Rot-Grün-Schwäche eines Spielers sind am Wochenende zumindest die Herren vom FC Freiburg mal in einem anderen Trikot, in einer anderen Farbe aufgelaufen, damit es mit gegen Stuttgart nicht irgendwie dazu Wechseln kommt, weil sonst rot-grüne Trikots auch gewesen sind. Man kennt ja auch diese Bilder so aus dem Netz, ne, hier, wo so irgendwie so da bunte Punkte drauf sind, in der Mitte so eine Zahl zu erkennen ist. Ishihara-Test heißt er ja.
So.
Und wenn man die Zahl nicht sieht, wahrscheinlich oder nur ganz schlecht, dann muss man mal gucken, ob das Rot-Grün-Schwäche ist. Ishihara-Test, einfach mal googeln. Justus Wolters, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
I'm grateful for your decision on the financial instrument for us. And it is yet another clear sign of your strong unity and support of Ukraine.
Das war Ende letzter Woche. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, bedankt sich für weitere 50 Milliarden Euro Hilfe von der EU. Und vielleicht kann er sich auch bald noch bei der USA bedanken. Da wurde jetzt nämlich das nächste Hilfspaket vorgestellt. Es geht um 60 Milliarden US-Dollar. Safe hat die Ukraine das Geld aber noch nicht. Im Senat sind wohl einige Demokraten und Republikaner dagegen. Und ob überhaupt das Repräsentantenhaus zustimmt, ist auch noch nicht ganz klar. Was bedeutet denn das alles für die Ukraine? Das weiß unsere Korrespondentin Sabine Adler. Hallo Sabine.
Hallo.
So, wie sind denn die über 60 Milliarden, die da jetzt im Gespräch sind, von der USA in der Ukraine angekommen?
Die 60 Milliarden von den USA sind ja noch nicht zugesagt.
Ja.
Und deshalb wartet man da wirklich wie, man schaut ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und hofft natürlich sehr, dass da am Mittwoch eine positive Entscheidung fällt. Aber die ist wirklich, wirklich nicht ausgemacht. Während das ja mit Brüssel eben ganz anders ist, da hat das Daumendrücken sozusagen geklappt. Da hing ja alles am seidenen Faden, ob der ungarische Premierminister Viktor Orban tatsächlich zustimmen wird. Und es hat dann im Vorfeld auch ein Treffen gegeben mit dem ukrainischen Präsidialamtschef und dem ungarischen Außenminister, um da noch mal so ein bisschen zu sondieren, wird das jetzt was und was könnte das bedeuten?
Wofür brauchten die Ukraine diese viele Milliarden? Also in was genau würden die das investieren, auch wenn jetzt noch was aus den USA kommt?
Also das ist so, dass in der Ukraine der gesamte Haushalt, alles das, was von zum Beispiel eben Arbeitnehmern oder auch von Unternehmen an Steuern gezahlt werden muss, alles geht zum Unterhalt für die Armee, für Munition, für den Sold von den Soldaten. Also das gesamte Geld, das die Ukraine selber erwirtschaftet, das geht in das Militärbudget. Und in das zivile Leben geht nicht ein einziger Grivna. Das ist tatsächlich das Geld, was gebraucht wird, zum Beispiel aus Brüssel. Da sind ja von den 50 Milliarden, die sind für die nächsten 5 Jahre gedacht, beziehungsweise 4 Jahre, sind tatsächlich eben also 13 Milliarden Bar sozusagen. Und der Rest wird auch über Anleihen dann zur Verfügung gestellt. Und das ist Geld, womit zum Beispiel Lehrer, Ärzte, also der gesamte öffentliche Sektor bezahlt wird, die Polizei, die Renten, alles, was man sich irgendwie zum Unterhalt und zur Finanzierung des zivilen Lebens vorstellt, das wird von diesem Geld bezahlt. Und das ist so, dass der Finanzbedarf da eben einfach so groß ist. Und man muss auch sagen, die Ukraine hat ja viele Arbeitskräfte ins Ausland verloren, weil eben viele Menschen geflüchtet sind. Die stehen als Arbeitskräfte und somit auch als Steuerzahler nicht mehr zur Verfügung. Und das, was zum Beispiel die Lehrer in den Schulen verdienen oder Ärzte, die haben alle unglaubliche Einbußen in den Gehältern. Also da ist schon mit Kriegsbeginn so kräftig reduziert worden, dass die Menschen wirklich sehr, sehr arm geworden sind, auch inzwischen.
Jetzt läuft ja eben, während dieses Leben läuft auch der Krieg und da soll wohl Russland deutliche Geländegewinne gemacht haben. Das sagt zumindest der russische Verteidigungsminister. Was ist da dran?
Ja, also das ist ja immer im Auge des Betrachters, wenn man das ein bisschen vergrößert, weil man da selber besser dastehen möchte. Das sind also bedeutende oder große Geländegewinne, davon kann überhaupt keine Rede sein. Es ist im Moment Avdiivka sehr umkämpft und es ist wirklich eigentlich insgesamt wenig Bewegung an der Front, aber der Druck ist trotzdem hoch. Also keine Seite bewegt sich da wirklich vorwärts, aber der Druck ist eben hoch. Beide stehen sich gegenüber.
Jetzt hat gestern aber Zelensky noch ein neues Thema da aufgemacht, nämlich ein möglicher Neustart. Er denkt wohl drüber nach, einige Führungsposten neu zu besetzen, zum Beispiel den populären Armeechef Valery Saluschny. Was ist die Idee dahinter?
Er hat sich zum ersten Mal geäußert zu diesem ganzen Führungswechsel. Bei Saluschny und Zelensky ist das ein Konflikt, der schon wirklich sehr, sehr lange gärt. Und Saluschny ist wahnsinnig populär im Land. Er ist ein erfolgreicher General. Er hat zum Beispiel verhindert, dass Kiew eingenommen wurde, als die russischen Truppen einmarschiert sind. Und er ist jemand, der in den Popularitätswerten sehr viel höher liegt als Zelensky. Das missfällt dem Präsidenten und er sieht in ihm einen potenziellen Konkurrenten, zum Beispiel bei einer nächsten Präsidentschaftswahl. Deshalb war die ganze Zeit, hat er laut überlegt, Zelensky, dass er seinen Oberkommandierenden tatsächlich eben absetzen wird. Hat es bis jetzt nicht getan. Und jetzt angesprochen in einem Interview von Rai, das ist ein italienisches Fernsehprogramm, da hat er den Fokus noch ein bisschen weiter aufgezogen. Er sagte, es braucht eben sowieso in mehreren Spitzenpositionen einen Wechsel. Und damit hat er quasi bejaht, ja, er hält weiter an der Vorstellung fest, dass eben der Oberkommandierende auch ausgewechselt werden soll.
Okay, die Ukraine könnte 60 Milliarden Dollar von den USA vor allem gut gebrauchen. Die sind jetzt im Gespräch, um vor allem Lehrer, Ärzte, Polizei, Renten und alles zu finanzieren, was sie da fürs zivile Leben brauchen, hat uns Sabine Adler erklärt hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.